Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Das dritte Buch Mose gehört nicht gerade zu jenen biblischen Büchern, die gern als Grundlage für Andachten und Sonntagspredigten genommen werden oder über die man sich wochenlang in Hausbibelkreisen unterhält. Das hängt zum einen damit zusammen, dass das dritte Buch Mose größtenteils aus Vorschriften und Verhaltensregeln besteht. Und damit ist es selbst für Christen kaum interessanter zu lesen als eine Komplettausgabe der Straßenverkehrsordnung. Außerdem wurden diese Vorschriften und Verhaltensregeln in erster Linie für Menschen geschrieben, die vor etwa 3.500 Jahren im alten Orient lebten. Die Lebensumstände in der heutigen Zeit und in unseren Breitengraden unterscheiden sich so sehr von denen damals, dass der Inhalt des dritten Mosebuches einfach nicht mehr zeitgemäß erscheint. Wenn man allerdings danach fragt, warum Gott all diese Vorschriften und Verhaltensregeln in die Welt gesetzt hat, dann entdeckt man zwei große Themen, die auch für Christen von Belang sind, nämlich das Thema Heiligung, das heißt, wie kann ich vor Gott heilig werden und vor ihm Bestand haben? Und ganz praktisch, wie kann ich ein geheiligtes Leben führen? Ich hoffe, dass diese beiden Themen und die damit verbundenen Fragestellungen interessant genug sind, so dass Sie sich nun gemeinsam mit mir an das dritte Kapitel aus dem dritten Buch Mose heranwagen. Rund 400 Jahre hatten die Israeliten unter fremder Herrschaft in Ägypten gelebt. Nun befanden sie sich auf dem Rückweg ins Land Kanaan, das ihr Stammvater Jakob damals wegen einer Hungersnot verlassen musste. Am Berg Sinai legten die Israeliten einen längeren Zwischenstopp ein. Hier übergab ihnen Gott durch Mose das Gesetz. Damit ist ein ganzes Gesetzeswerk gemeint, das unter anderem die 10 Gebote enthält, aber zum Beispiel auch genaue Anweisungen für den Bau der sogenannten Stiftshütte. Die Stiftshütte ist ein großes, prachtvoll ausgestattetes Zelt, das ungefähr den gleichen Zweck erfüllte wie später der Tempel in Jerusalem. Der entscheidende Unterschied: wenn das Volk Israel seinen Marsch durch die Wüste fortsetzte, konnte das Zelt zerlegt werden und mit auf Wanderschaft gehen. Dieses Zelt, die Stiftshütte, war für lange Zeit der sichtbare Mittelpunkt im religiösen Leben des Volkes. Hier sollte Gott verehrt werden, hier wurden Opfer dargebracht als Sühne für begangenes Unrecht. Hier, so hatte Gott zugesagt, wollte er den Menschen begegnen. Das dritte Buch Mose beginnt mit einer Einladung Gottes an das Volk Israel, ihm Opfer darzubringen. 5 verschiedene Arten von Opfern kommen dafür in Frage. In Kapitel 1 wurde das Darbringen von Brandopfern beschrieben. Dafür wurde ein Tier geschlachtet, sein Blut am Brandopferaltar versprengt und dann wurde das Tier auf dem Altar verbrannt. Das Tier übernahm dabei eine gewisse Stellvertreterfunktion für den sündig gewordenen Menschen, wobei jedoch immer klar war, dass das Blut dieses Tieres die Sünde eines Menschen nicht beseitigen, sondern immer nur verdecken konnte. Eine echte Sündenbeseitigung gibt es erst, seit Jesus sich selbst als Opfer zur Verfügung gestellt hat und am Kreuz für die Sünden der Menschen gestorben ist. Außer dem Brandopfer gab es auch noch das Speisopfer, auf das ich in der vorigen Sendung eingegangen bin. Ferner das Dankopfer, das Sündopfer und das Schuldopfer. Das vor uns liegende dritte Kapitel des dritten Mosebuches ist dem Dankopfer gewidmet. Dieses Opfer ist meines Erachtens ein Ausdruck des Dankes dafür, dass Gott Wert legt auf die Gemeinschaft mit dem sündigen Menschen. Durch den Opfertod Jesu wurde diese Gemeinschaft noch viel enger, weil Jesus die Sünde, die den Menschen von Gott trennt, weggenommen hat. Beim Lesen des Bibeltextes werden Sie feststellen, dass es zwischen dem Dankopfer und dem Brandopfer, das in Kapitel 1 beschrieben wurde, gewisse Ähnlichkeiten, aber auch Unterschiede gibt. Das Dankopfer wird manchmal auch als Heils- oder Friedensopfer bezeichnet. Gerade den Ausdruck Friedensopfer empfinde ich als sehr passend. Er beschreibt sozusagen die friedliche Atmosphäre, die zwischen Gott und Mensch herrschen kann. Mit dem Rechtsfrieden, den Jesus hergestellt hat, indem er stellvertretend für die Sünden des Menschen gestorben ist, hat das aber nichts zu tun. Die friedliche Atmosphäre, die durch Mitwirkung des Heiligen Geistes zwischen Mensch und Gott herrschen kann, beschreibt Paulus im 2. Kapitel des Epheserbriefes. Daraus möchte ich Ihnen einen längeren Abschnitt vorlesen. Da heißt es: Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Soweit aus dem Epheserbrief Kapitel 2, die Verse 13 bis 22. Wie schon gesagt, ich verstehe das alttestamentliche Dankopfer als einen Ausdruck des Dankes dafür, dass Gott Wert legt auf die Gemeinschaft mit dem sündigen Menschen. Durch Jesus Christus ist später eine Gemeinschaft möglich geworden, von der die Menschen im alten Israel nur träumen konnten. Denn Jesus reißt jene Mauern ein, die Menschen, Familien, Religionen, Rassen und Völker voneinander trennen. Alle können durch Jesus Zugang zu Gott bekommen, können Kinder Gottes werden und dadurch auch miteinander Gemeinschaft pflegen. Wichtig ist mir allerdings, dass dies nur durch Jesus Christus möglich ist. Eine "Alle Menschen sind Brüder"-Theologie halte ich für absolut falsch. Das vor uns liegende dritte Kapitel, das vom Dankopfer handelt, ist sehr ähnlich wie das erste Kapitel mit den Anweisungen zum Brandopfer aufgebaut. Es werden die verschiedenen Tiere aufgezählt, die als Dankopfer dargebracht werden können und wie mit ihnen verfahren werden soll. Passend dazu folgt in einem späteren Kapitel das sogenannte Gesetz des Dankopfers, das sich nicht an das Volk, sondern an die Priester richtet. Entsprechend gab es ja auch das Gesetz des Brandopfers und das Gesetz des Speisopfers, die sich ebenfalls an die Priester richteten. Nun also zu den Anweisungen, die ein Israelit befolgen sollte, wenn er ein Rind als Dankopfer darbringen wollte. Aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 3, lese ich den ersten Vers. Dort heißt es: Ist aber sein Opfer ein Dankopfer, und will er ein Rind darbringen, es sei ein männliches oder ein weibliches, so soll er vor dem Herrn ein Tier opfern, das ohne Fehler ist. Das Dankopfer unterscheidet sich vom Brandopfer in mehreren Punkten. So durfte nur ein männliches Tier als Brandopfer dargebracht werden. Für ein Dankopfer konnte es auch ein weibliches Tier sein. Jedoch in beiden Fällen ein Tier ohne Fehler. Weiter ab Vers 2. Und er, gemeint ist der Opfernde, soll seine Hand auf den Kopf seines Opfers legen und es schlachten vor der Tür der Stiftshütte. Und die Priester, Aarons Söhne, sollen das Blut ringsum an den Altar sprengen. Bis hierher ist der Vorgang derselbe wie beim Darbringen eines Brandopfers. Doch nun gibt es gleich einige Unterschiede. Und er soll von dem Dankopfer dem Herrn ein Feueropfer darbringen, nämlich das Fett, das die Eingeweide bedeckt, und alles Fett an den Eingeweiden, die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden und den Lappen an der Leber, an den Nieren soll er ihn ablösen. Der grundsätzliche Unterschied zwischen dem Brand- und dem Dankopfer besteht darin, dass beim Brandopfer alles auf den Altar gelegt und verbrannt wurde. Beim Dankopfer hingegen wurden nur bestimmte Teile verbrannt, das Fett und die Eingeweide. Beides bleibt dem Betrachter eines lebenden Tieres verborgen. Ich vermute deshalb, dass man diese verborgenen Teile in gewisser Weise mit dem verborgenen Reichtum Gottes vergleichen kann, der in Jesus offenbar geworden ist. Besonders der Apostel Paulus redet immer von diesem Reichtum, der die besonderen Eigenschaften Gottes und seine Art zu handeln umschreibt. So heißt es im Römerbrief: O, welch eine Tiefe des Reichtums beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Und im Epheserbrief ruft Paulus dazu auf, den Heiden den unausforschlichen Reichtum Christi zu verkündigen. Dieser verborgene, unausforschliche Reichtum hat es in sich. Das habe ich mal im zwischenmenschlichen Bereich hautnah miterlebt. Ich lernte einen Prediger kennen, von dessen Aufrichtigkeit ich absolut überzeugt war und bis heute bin. Er und seine Familie wurden für mich zu guten Freunden. Doch aus bestimmten Gründen wurde er von manchen Leuten angefeindet und öffentlich scharf kritisiert. Seine Familie und ich wussten, dass die ganzen Anschuldigungen unzutreffend waren. Doch beweisen konnte man das nicht. Denn es ging nicht um konkrete Fakten, sondern um die innere Einstellung dieses Mannes. Also um seinen, in Anführungsstrichen, unausforschlichen Reichtum. Auch über Jesus Christus existieren Gerüchte, Unterstellungen und Vorurteile, die sind einfach nur zum Haare raufen. Und selbst Christen wissen nicht alles über Jesus und schätzen ihn manchmal auch völlig falsch ein. Deshalb schreibt Paulus im Philipperbrief: Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Zurück zu unserem Bibeltext im 3. Mosebuch, Kapitel 3. Dass bei dem Dankopfer nur einige Teile eines geschlachteten Rindes verbrannt wurden, die sonst im Tier verborgen sind, deute ich also auf die verborgenen Eigenschaften Gottes und seines Sohnes Jesus Christus. Hören Sie nun Vers 5. Und Aarons Söhne sollen es in Rauch aufgehen lassen, auf dem Altar zum Brandopfer, auf dem Holz, das über dem Feuer liegt, als ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Hier heißt es, dass das Dankopfer zum Brandopfer in Rauch aufgehen sollte. Gemeint ist, das Dankopfer wurde gemeinsam mit dem Brandopfer verbrannt. Ein solches Opfer, das vom Feuer verzehrt wurde, erinnert mich an die völlige Hingabe Jesu Christi, die ihn bis ans Kreuz gehen ließ. Der nächste Abschnitt unseres Bibeltextes beinhaltet die Anweisungen, die dann gültig sind, wenn statt eines Rindes ein Lamm oder eine Ziege geopfert wird. Zunächst das Lamm. In den Versen 6 und 7 heißt es über denjenigen, der ein solches Opfer darbringen möchte: Will er aber dem Herrn ein Dankopfer vom Kleinvieh darbringen, es sei ein männliches oder ein weibliches Tier, so soll es ohne Fehler sein. Ist es ein Lamm, so soll er's vor den Herrn bringen. Im Neuen Testament dient das Lamm an mehreren Stellen als Symbol für Jesus Christus. Zu Beginn seines Wirkens bezeichnete ihn Johannes der Täufer als Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Auch im Buch der Offenbarung wird Jesus mehrmals als Lamm bezeichnet. Das Lamm, das geschlachtet ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Das Lamm steht für Sanftmütigkeit. Es leidet eher, als dass es selbst jemandem Leid zufügt. Beim Propheten Jesaja wird offensichtlich der Opfertod Jesu vorausgesagt und mit dem Sterben eines Lammes verglichen. Dort heißt es: Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Im Gegensatz dazu stellt das Rind, das ja auch als Dankopfer dargebracht werden konnte, die dienende Funktion von Jesus dar. Das Rind war damals in Israel ein richtiges Arbeitstier, das gebraucht wurde, um Lasten zu tragen und Felder zu pflügen. Auf diese Weise wurde das Rind sozusagen zum Knecht und Freund des Menschen. Genau das trifft auch auf Jesus Christus zu, Knecht und Freund des Menschen. Diese Eigenschaften werden im Markus-Evangelium besonders stark hervorgehoben. Knecht, dieses Wort hört sich in unseren Ohren fast wie Laufbursche oder Schuhputzer an. Nun, das war Jesus gewiss nicht. Er ließ sich nichts befehlen. Aber er unterstellte sich dem Willen Gottes und war auch bereit, den Menschen zu dienen. Über sich selbst sagte Jesus, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Zurück zu unserem Bibeltext im dritten Buch Mose, Kapitel 3. In den Versen 8 bis 10 wird nun beschrieben, was derjenige, der ein Lamm als Dankopfer darbringen möchte, mit dem Tier tun soll. Und er soll seine Hand auf den Kopf seines Opfers legen und es schlachten vor der Stiftshütte. Und die Söhne Aarons sollen sein Blut ringsum an den Altar sprengen. Und er soll von dem Dankopfer dem Herrn ein Feueropfer darbringen, nämlich sein Fett, den ganzen Fettschwanz vom Rückgrat abgelöst, dazu das Fett, das die Eingeweide bedeckt, und alles Fett an den Eingeweiden, die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden und den Lappen an der Leber, an den Nieren soll er ihn ablösen. Das Ritual war also so ähnlich wie beim Rind. Das Fett gehörte Gott. Es wurde als besonders wertvoller Bestandteil des Tieres betrachtet. Ein fettes Tier war das beste Tier, und das Beste wurde Gott geopfert. Menschen, die in Kriegszeiten hungern mussten, wissen, wie wertvoll eine Tasse voll Fett sein konnte. Es gibt viele Bibelstellen, die belegen, dass in biblischer Zeit das Fett eines Tieres als besonders wertvoll betrachtet wurde. So heißt es zum Beispiel beim Propheten Nehemia: Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke. Oder bei Jesaja: Der Herr Zebaoth wird auf diesem Berge allen Völkern ein fettes Mahl machen, ein Mahl von reinem Wein, von Fett, von Mark, von Wein, darin keine Hefe ist. Und im Lukas-Evangelium sagt der Vater, nachdem er seinen verlorenen Sohn wieder in die Arme schließen konnte: Bringt das gemästete Kalb und schlachtet's, lasst uns essen und fröhlich sein. Heute wollen natürlich diejenigen von uns, die auf ihr Gewicht achten müssen, möglichst wenig Fett essen. Aber zu jener Zeit galt das Fett als erlesenster Teil des Fleisches. Deshalb bestand Gott darauf, dass beim Darbringen eines Dankopfers alles Fett an den Eingeweiden und die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist, ihm gehören sollte. Ja, Gott forderte für sich das Beste. Ziemlich am Anfang dieser Sendung sagte ich, dass das Dankopfer ein Ausdruck des Dankes dafür ist, dass Gott Wert legt auf die Gemeinschaft mit dem sündigen Menschen. Wenn es im dritten Buch Mose nun heißt, dass auch die besonders guten, die fetten Teile des Fleisches für Gott bestimmt sind, dann bedeutet das im übertragenen Sinn, damit die Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch eine besonders enge Gemeinschaft werden kann, muss der Mensch bereit sein, sich selbst mit seinem ganzen Leben Gott hinzugeben. Der Lohn ist eine wohltuende Ruhe, ein innerer Friede, den nur Gott schenken kann. Jesus sagt: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wieder zurück zu unserem Bibeltext. Dort finden wir in Vers 11 eine ziemlich seltsame Anmerkung. Da heißt es: Und der Priester soll es, gemeint sind die vorher genannten Teile des Opfertieres, in Rauch aufgehen lassen, auf dem Altar, als Feueropferspeise für den Herrn. Der Begriff Feueropferspeise regt zu allerlei Spekulationen an. Aus assyrischen Handschriften ist zum Beispiel die Vorstellung bekannt, dass die Menschen den Göttern Opfer darbrachten und dann mit ihnen ein Festmahl hielten. Bei den Israeliten war das anders. Im fünften Buch Mose wird uns ein völlig anderes Szenario vor Augen gemalt. Und zwar ruft Gott die Israeliten zu sich. Zitat: Dorthin sollt ihr bringen eure Brandopfer und eure Schlachtopfer, eure Zehnten und eure heiligen Abgaben, eure Gelübdeopfer, eure freiwilligen Opfer und die Erstgeburt eurer Rinder und Schafe. Und ihr und euer Haus sollt dort vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein über alles, was eure Hand erworben hat, womit euch der Herr, euer Gott, gesegnet hat. Soweit aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 6 und 7. So wie es hier beschrieben wird, ist Gott gewissermaßen der Gastgeber eines fröhlichen Festes. Das geschlachtete Opfertier wurde zum Festessen. Die besonders guten, also fetten Teile, waren für Gott bestimmt und wurden verbrannt. Die Priester erhielten Brust und Schulter. Und derjenige, dem das Opfertier gehörte, tat sich an den restlichen Teilen gütlich. Gott als Gastgeber, zu dem die Menschen hinkommen, das weist wieder auf die enge Gemeinschaft hin, die Gott mit uns haben möchte. Das erinnert mich an die Worte Jesu aus dem Johannesevangelium Kapitel 6. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Und dann die Einsetzungsworte zum Abendmahl aus dem Matthäusevangelium. Nehmet, esset, das ist mein Leib. Der moderne Mensch denkt häufig, er könne Gott zu sich einladen, doch in Wirklichkeit ist Gott derjenige, der uns zu sich ruft. In unserem Bibeltext folgen nun ab Vers 12 die Anweisungen für den Fall, dass eine Ziege als Dankopfer dargebracht werden soll. Da heißt es, ist aber sein Opfer eine Ziege, so bringe er sie vor den Herrn und lege seine Hand auf ihren Kopf und schlachte sie vor der Stiftshütte. Und die Söhne Aarons sollen das Blut ringsum an den Altar sprengen. Und er soll davon sein Opfer darbringen, ein Feueropfer für den Herrn, nämlich das Fett, das die Eingeweide bedeckt, und alles Fett an den Eingeweiden, die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden und den Lappen an der Leber, an den Nieren soll er ihn ablösen. Und der Priester soll es in Rauch aufgehen lassen auf dem Altar als Feueropferspeise zum lieblichen Geruch. Alles Fett ist für den Herrn. Das sei eine ewige Ordnung für eure Nachkommen, überall, wo ihr wohnt, dass ihr weder Fett noch Blut esst. Soweit die Verse 12 bis 17. Nach dem Rind und dem Lamm als mögliches Opfertier ging es nun hier um die Ziege. Das Rind als Arbeitstier, so habe ich vorhin gesagt, erinnert mich daran, dass Jesus gekommen ist, um den Menschen zu dienen. Das Lamm hat Charaktereigenschaften, die man auch Jesus zuschreibt, nämlich lieber leiden als anderen Leid zufügen. Und die Ziege schließlich ist für mich ein Symbol der Identifikation. Das hört sich kompliziert an, ist aber ganz einfach. Sicher kennen Sie die Redensart, jemanden zum Sündenbock machen. Das heißt nichts anderes, als dass sich eine Person, freiwillig oder unfreiwillig, mit der Sünde identifiziert. In Kapitel 16 des 3. Mosebuches wird genau dieser Vorgang beschrieben. Am großen Versöhnungstag wurden die Sünden des Volkes sinnbildlich auf einen Ziegenbock übertragen. Und mit dem Vertreiben dieses Sündenbocks in die Wüste wurde, natürlich auch wieder nur sinnbildlich, die Sünde fortgetragen. Wenn ich diesen Vorgang nun ins Neue Testament übertrage, dann stelle ich fest, dass die Menschen Jesus zum Sündenbock gemacht haben. Und er war damit sogar einverstanden. Darum hat Gott den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. So drückt es Paulus im 2. Korintherbrief aus. 5 verschiedene Arten, Gott ein Opfer darzubringen, werden dem Volk Israel am Anfang des 3. Mosebuches vorgestellt. 5 Opfer, die zum Teil freiwillig und eben nicht im Rahmen des üblichen Opferdienstes an der Stiftshütte dargebracht werden konnten. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel werden wir uns mit dem 4. der 5 Opfer beschäftigen, dem Sündopfer. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.